Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Grad Global, dem Podcast für Entwicklung und Klima. Mein Name ist Anja Backhaus, schön, dass ihr dabei seid. Wenn wir über das Klima sprechen, dann müssen wir auch über Entwicklung sprechen und unseren Fokus immer auf die gesamte Welt richten. Also wir werden die Welt nicht retten, wenn wir nur hier bei uns in Deutschland die Klimaziele erreichen. Abgesehen davon, dass wir hier noch ganz weit davon entfernt sind. Es braucht auch internationale Zusammenarbeit im Klimaschutz. Unsere Politik, unser Wirtschaften, unser persönlicher Konsum, die haben weltweit Auswirkungen und dessen müssen wir uns immer bewusst sein. Und wenn wir über Klimaauswirkungen sprechen, dann müssen natürlich die Länder im globalen Süden jetzt schon viel massiver und viel länger mit den Folgen kämpfen als wir hier in Europa. Jean-Claude Tschaffak hat die NGO Pro Climate International gegründet. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die mit verschiedenen Maßnahmen armen Menschen in Kamerun hilft und gleichzeitig die Umwelt schonen will. Also das eine hängt unmittelbar mit dem anderen zusammen. Darüber haben wir hier auch schon häufig gesprochen und ich freue mich, jetzt mit Jean-Claude Tschaffak darüber zu sprechen. Er kommt aus Kamerun, hat in Deutschland studiert und ist dann zurück in seine Heimat gegangen. Herzlich willkommen, Herr Tschaffak.
Ja, schönen Nachmittag, Frau Backhaus. Ich freue mich so, mit Ihnen zu sprechen.
Ja, Grüße nach Kamerun. Wo erreiche ich Sie eigentlich? In der Hauptstadt, Yaoundé?
Nein, wir sind hier in Boya. Also Boya ist im Südwesten von Kamerun. Nicht weit von ungefähr 60 Kilometer von Douala entfernt. Also das ist die Hauptstadt, die ökonomische Hauptstadt von Kamerun. Mhm.
Am Meer liegt vor allen Dingen sehr
genau,
schön.
Genau, es liegt am Meer. Also vor allem haben wir hier den Kamerunberg, also der 4100 Meter Kamerunberg. Das ist der höchste Berg in Zentral- und Westafrika.
Wahnsinn, vielleicht können wir auch mal über das Land sprechen, über Ihr Land Kamerun. Jetzt haben Sie das schon angedeutet, wir haben gesagt, es grenzt an der einen Seite an den Atlantischen Ozean. Jetzt haben Sie diesen hohen Berg, den höchsten Westafrikas, angesprochen. Ich glaube, es gibt auch tropischen Regenwald, es gibt Savanne, Wüste, also im Grunde alles dabei. Was bedeutet das für die Menschen in Ihrem Land? Also wie prägen diese unterschiedlichen Lebensbedingungen auch die Bevölkerung?
Sagen wir so, also Sie haben schon erwähnt, Kamerun ist ein vielfältiges Land, also sei es im Sinn von Landschaft oder von Menschen. Also wir sehen sozusagen Afrika, die Zusammenfassung Afrikas, also oder Kleinafrika, weil einfach wegen dieser Vielfältigkeit des Landes. Ganz kurz, wir sehen, Kamerun hat eine Fläche von 475.000 Quadratmeter. Also das ist ungefähr halbmal die Fläche von der Schweiz. Und es war damals deutsches Schutzgebiet. Ich erwähne das, weil um die Verbindung auch die Verbindung zwischen Deutschland und Kamerun zu erläutern, ja.
Ja.
Also wir waren deutsches Schutzgebiet und danach französische und britische Mandatsgebiet. Also zwei Amtssprachen, Französisch und Englisch.
Mhm. Und
genau.
Wie stabil ist das Land politisch und wirtschaftlich aktuell?
Okay, drücken Sie auf einen Punkt, der weh tut. Zurzeit hat Kamerun Schwierigkeiten, vor allem also politisch. In Südwesten und Nordwesten gibt es Unruhe zwischen, es gibt Separatistenbewegungen und es gibt häufige Konflikte, also es gibt einen Konflikt zwischen Regierungstruppen und also einen bewaffneten Konflikt zwischen Regierungstruppen und Rebellen, sagen wir so, ja. Das ist in Südwesten und Nordwesten, aber der andere Teil der Kameruns ist ruhig. Also sagen wir so, Yaoundé, die Hauptstadt, Douala und Bafoussam, also es ist noch ruhiger dort. Aber hier in Südwesten und Nordwesten ist er ab und zu mal heftiger mit dieser Unruhe.
Das hat jetzt politische Hintergründe? Hintergründe, genau. Und wirtschaftlich, wollten Sie gerade sogar sagen?
Genau, wirtschaftlich, also wir sehen vor allem, Kamerun, sagen wir so, portieren vor allem natürliche Produkte, also Rohstoffe. Ich kann zusammenfassen, zum Bruttoinlandsprodukt Kameruns trägt die Landwirtschaft mit 23% und dann der Industriesektor mit 28% und Dienstleistungen mit 49% bei. Also, aber dabei hat man 50% der Erwerbstätigkeit ist nach wie vor in der Landwirtschaft. Also es gibt viele Bauern sozusagen. Ja. Also unsere Stärke ist Landwirtschaft sozusagen und natürliche Ressourcen.
Und gibt es ein Gefälle zwischen dem Norden und dem Süden? Leben in einem Teil des Landes eher arme Menschen als in einem anderen?
Man kann nicht so spalten und sagen Süden und Norden. Also generell kann man sagen, der Lebensstandard des Großteils der Bevölkerung ist niedrig und das Einkommen ist extrem ungleich verteilt. Also die Hälfte aller Einwohner leben in Armut. Das kann man sagen. Also im Süden, man kann eher sagen, es gibt wenige Leute, die reich sind sozusagen und ein Großteil ist arm. Das kann man so zusammenfassen. Nicht im Vergleich Nord-Süden, nein. Also weil überall im Norden findet man sehr reiche Leute, aber es ist eine kleine Menge und auch sehr arme Leute, also überall in Kamerun.
Und kann man dann sagen, dass es irgendwas gibt, was typisch kamerunisch ist? Was würde Ihnen da als erstes einfallen?
Na gut, typisch kamerunisch. Wenn ich an Fußball denke, dann ist es vielleicht typisch kamerunisch, aber Fußball ist ein weltweiter Sport. Aber das ist der beliebteste Sportart vieler Kameruner. Und typisch kamerunisch ist was vielleicht. Ich habe irgendwo gelesen, dass wir viel Wein trinken. Wir sind also Zweiten vor Togo. Ja? Wir trinken also, der Alkoholkonsum ist etwas höher hier, so würde ich sagen. Also das ist typisch
Ja, und
kamerunisch,
wir haben
ja.
ja schon gesagt, es ist ein sehr, sehr vielfältiges Land, was ja eben auch diese unterschiedlichen Klimazonen hat.
Ja, in der Tat.
Wenn wir jetzt mal auf unser Thema zu sprechen können, wie und wo macht sich denn der Klimawandel in Kamerun gerade vor allen Dingen bemerkbar?
Also das ist vor allem, man kann sagen, im Norden, im ganz Norden und an der Küste. Ne? Also an der Küste hat man zunehmende Überschwemmungen. Also die Hauptstadt Douala zum Beispiel, die ist nicht weit von uns jetzt in Boya entfernt. Wie gesagt, sie liegt an der Küste und ist am meisten von Überschwemmungen betroffen. Aber auch im Norden, also in Maroua, im extrem Norden, gibt es auch ab und zu mal Hochwasser während der kurzen Regenzeit. Also es regnet nicht, aber wenn es regnet, dann zu viel. Und das ist ja, das ist für die Bevölkerung eine Belastung und auch für die Landwirtschaft.
Ja, von der ja viele leben.
Im Norden, genau, von der viele leben, genau. Und weiterhin im Norden hat man die Dürre, also wie gesagt, vor allem im Norden und ganz Norden, um Maroua, also in der Richtung Tschad. Man erfährt hier Abnahme von Wasserquellen und die Reduzierung von landwirtschaftlichen Flächen. Ich glaube, Sie haben von dem Tschadsee gehört, also der schrumpft, ja, also das ist da ein typisches Beispiel. Oder Beweis von Klimawandel, ja.
Der trocknet aus. Sie haben eine Organisation gegründet, 2009, Pro Climate International. Vielleicht erzählen Sie uns kurz, wofür sich Ihre Organisation einsetzt.
Pro Climate International haben wir 2009 gegründet. Es ist eine Nichtregierungsorganisation, also wie Sie schon erwähnt haben. Wir setzen uns für Naturschutz bzw. Klimaschutz ein. Und dabei ist die Verbesserung der Lebensbedingungen der Communities, mit denen wir arbeiten, sehr wichtig. Also da steht im Vordergrund. Es geht nicht nur um Klima-Klima-Projekt, sondern einfach auch die Lebensbedingungen der Menschen hier zu verbessern.
Und ganz konkret, welche Projekte haben Sie da jetzt schon angeregt? Was oder welche laufen gerade?
Okay. Wir entwickeln Projekte, die Haushalte ermöglichen, ihren Energiekonsum beim Kochen zu reduzieren. Es handelt vor allem dabei um Holz und Holzkohle. Ja? Also, Sie wissen, viele Leute benutzen hier Holz und Holzkohle zu kochen. Und meistens benutzen sie die Drei-Steine-Feuerstelle oder ineffizient die gerade viel Holz und Holzkohle verbrauchen und viel Rauch auch entwickeln. Ja? Und der Rauch, dieser Rauch trägt zur globalen Erwärmung bei und beschädigt die Gesundheit von Familien, vor allem von Frauen und Kindern, die meist verantwortlich für Hausarbeit und Kochen sind. Also konkret jetzt, wir haben mit dem CO2-Kompensationspartner Atmosphäre zwischen 2011 und 2015 circa 10.000 effiziente Kocher in Haushalte eingesetzt, die über 50% der Holzverbrauch und Rauchentwicklung reduzieren konnte, also verglichen mit den traditionellen Feuerstellen. Und jetzt, was jetzt läuft, sind dann die Kochtaschen, also die wir auch im Haushalt einsetzen, mit dem Ziel weiterhin das Holz oder Holzkohle,
Ja, Wonderbag
also
nennen Sie diese
das
Tasche.
sind Kochtaschen, also
Ja.
die sind sehr beliebt, genau, wunderbar, sind sehr beliebt von den Haushalten. Also das ist, was wir jetzt tun, ja, momentan. Ja.
Also das heißt, das ist vor allen Dingen für die Gesundheit der Menschen.
Genau. Also ich
Ja.
kann kurz den Kochvorgang mit diesen Kochtaschen erklären. Also
Gerne, ja gerne,
ja,
das wollte ich
das
fragen, inwiefern der
okay.
nämlich besser ist im Vergleich. Ja, super.
Okay. Also damit kann man alles kochen, aber nicht frittieren. Also man fängt den Kochvorgang mit einer normalen Feuerquelle an. Sobald das Essen kocht, also circa 100 Grad erreicht hat, also genügend Hitze gespeichert hat, wird das Ganze mit Topf in die Kochtasche reingestellt und zugemacht. Und da der Kochvorgang geht ruhig weiter und wird in die Kochtasche beendet. Also die Feuerquelle kann für einen anderen Kochvorgang benutzt oder einfach gelöscht werden. Also das ist, wie Sie sehen, sehr vorteilhaft. Und diese Methode spart Zeit, Geld und begrenzt den Kontakt, das ist wichtig, den Kontakt mit Rauch und Feuer. Also leistet einen Beitrag zur Verbesserung der Benutzergesundheit. Und jetzt der andere Teil, der Anteil an Holz, der dabei gespart wurde, wird in CO2-Vermeidung umgerechnet. Ja?
Ja.
Und wir kriegen dafür Zertifikate sozusagen. Ja, das ist, was jetzt bei uns läuft.
Also ein klassisches Kompensationsprojekt. Diese Wonderbags, die sehen total schön aus. Die sind ganz bunt und also sind wirklich tolle Taschen. Ich habe mir die angeschaut im Internet. Wer hat die eigentlich entwickelt? Haben Sie die zusammen mit Ingenieuren erfunden oder wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Ja, gut. Also um ehrlich zu sein, wir haben so ein Projekt auf Internet in Südafrika gesehen und haben versucht, von Südafrika eine Tasche zu bekommen. Und dann haben wir auch festgestellt, dass so ein Projekt schon in Ruanda existierte. Und ich war mal in Ruanda und habe einfach eine Tasche hier nach Kamerun mitgebracht. Und wir haben einfach, ja, aufgemacht und gesehen, wie funktioniert die Tasche. Und von da haben wir dann unsere eigene Tasche einfach, ja, hergestellt. Und ja, wir waren glücklich, dass alle Materials, um die Tasche zu fertigen, waren hier in Kamerun zu finden. Dann haben wir einfach ein paar Taschen genäht und getestet bei den Frauen. Und so fing es an.
Für wen sind diese Wonderbags ganz genau?
Für wem? Also, sie sind für Haushalte, ja?
Es ist ja nicht, ja, es sind ja nicht für alle Menschen, aber es sind ja nicht für alle Menschen in Kamerun. Es ist ja nicht so, dass jeder so eine Tasche bekommt, oder? Sie richten sich ja gezielt an ganz bestimmte Haushalte,
ja,
oder?
Ja, gezielt an Haushalte, die vor allem Holz und Holzkohle benutzen, weil gerade wollen wir diese Brennstoffe, die Benutzung von diesen Brennstoffen reduzieren. Also und diese Leute, die viel Holz benutzen, sind meistens in ärmeren Stadtteilen. Das ist eigentlich unser Ziel. Aber wir haben festgestellt, dass mehr und mehr Leute, die auch Gas benutzen, kaufen auch die Taschen, also wollen auch die Tasche haben. Aber das Ziel, unsere Zielgruppe sind dann Haushalte, die etwas ärmerer sind.
Und
viel Holz bzw. Holzkohle benutzen.
Ich kann mir vorstellen, dass ja seit Generationen auf eine bestimmte Art und Weise gekocht und Essen zubereitet wird. Ja. Wie werden denn solche Projekte von den Menschen angenommen, ohne dass sie sich bevormundet fühlen?
Es ging nicht so einfach. Also am Anfang waren die Leute sehr skeptisch. Wie kann man überhaupt in eine Tasche kochen? Ja. Und dann müssten wir, dann müssten wir viel Sensibilisierungsarbeit machen. Nach und nach haben die Leute gesehen, es funktioniert. Also wir erklären viel, wie die Tasche funktionieren. Also manche Leute sagen, okay, das ist, also sie nehmen gerne an und versuchen und sind neugierig, aber manche sagen, nein, sie können nie mit der Tasche kochen. Aber die Mehrheit, würde ich sagen, die Mehrheit hat die Tasche sozusagen adoptiert. Ja, also das ist ja.
Welchen Stellenwert hat denn die Umwelt für die Menschen in Kamerun? Wie bewusst gehen die Menschen mit der Natur, mit den Tieren und ihren Ressourcen dort um?
Bewusst, wenn die Hälfte der Bevölkerung, arm ist, also man diese Bewusstsein an Umweltschutz oder Natur ist nicht da, weil man kämpft erstmal um Überleben, ja. Nur NGO wie unsere versuchen, die Leute daran zu erinnern, dass wir unsere Umwelt schützen sollten und so weiter. Also bei den Taschen zum Beispiel oder andere Kocher, der Vorteil ist, dass sie wenig Holz benutzen oder viel Zeit sparen oder Geld sparen. Mhm. Also das ist in einem Umfeld, wo man ja um Leben kämpft, die Mehrheit um Leben kämpft, ist Naturschutz und Umwelt etwas, also ein zweites, also nicht so wahrgenommen. Ja, leider.
Ja. Was kostet eigentlich so ein umweltschonender Kocher oder ein Wonderbag?
Die Tasche sollte eigentlich um die 25.000 kosten, also im Euro jetzt, wie viel ungefähr? Fast sollte eigentlich um die 40 Euro kosten, ja. Mhm. Aber wir machen die Taschen, damit viele Leute kaufen können, verkaufen wir die Tasche für 10.000 Franc, ja, also ungefähr. Mhm. Dank zu den Zertifikaten, also weil wir wollen, also ohne Zertifikaten wären die Taschen viel, viel teurer.
Ja.
Ohne Support.
Also dann, da können wir nochmal drauf zu sprechen kommen. Sie haben gerade gesagt, Sie arbeiten auch hier mit Atmosphäre in Deutschland zusammen.
Ja.
Also die Kompensationsprojekte, das heißt Unternehmen und Institutionen hier in Deutschland können unvermeidbare CO2-Emissionen im globalen Süden kompensieren, indem sie zum Beispiel jetzt ihr Projekt investieren. Wo liegen da eigentlich die Herausforderungen bei diesem Zertifikathandel, auch für Sie?
Ich würde sagen, die Qualität der, also das ist allgemein, ja, die Qualität der Zertifikate bzw. der Projekte, die zur Emissionsminderung führen sollen. Also die Projekte sollten echt und tatsächlich durchgeführt werden. Ich habe Beispiele irgendwo gelesen, wo das Projekt gar nicht gab, und dann irgendwann irgendwie sind die haben das Projekt Zertifikate produziert. Mhm. Also das ist eine Herausforderung, dass die Projekte echt sein sollen, also tatsächlich durchgeführt werden Und dann gibt es ein Risiko auch, dass die Emissionen doppelt gezählt werden. Das kann passieren, deswegen gibt es viele Verfahren. Also solche Verfahren sollten verstärkt werden und die Projekte klar ordnen. Denn eine Herausforderung, dass, die wir jetzt, dass, die wir haben, ist einfach diese Verfahren zur Verifizierung von Emissionsminderung. Also ist, ich habe das Gefühl, es ist kompliziert und komplex und manchmal zieht zu, also dauert lange, bis die Auditors Zertifikate, sagen wir so, abgeben. Also die Prüfung ist manchmal sehr lang.
Sie müssen dann darauf warten.
Das ist ja. Wir müssen darauf warten. Unsere Partner müssen auch darauf warten. Und ja, wir können nichts machen ohne diese Auditor, ja. Also weil die müssen das prüfen und wirklich feststellen, dass Zertifikate, also dass das Projekt so funktioniert wie im Dokumente.
Also das heißt, da muss jemand prüfen und die Standards überprüfen, um dann am Ende das auszuhändigen, ja.
Genau.
Jetzt ist das so, also die Kompensationsprojekte kommen ja von außen, also Unternehmen aus anderen Ländern investieren in Aufbauarbeit in ihrem Land.
Ja.
Wo kommt das den Menschen zuguten und wo wünschen Sie sich vielleicht auch andere Lösungsansätze?
Ja, also Sie sehen, wie gesagt, die Leute sehen, dass sie Geld sparen können, dass die Lebensbedingungen auch verbessert werden. Ich nehme einfach ein Beispiel, eine Familie, die vorher, was weiß ich, sagen wir so, pro Monat 20 Euro für Holz ausgegeben hat, jetzt nur noch 10 Euro zum Beispiel. Und auch ein Beispiel, wo die Frauen und die Kinder, wie gesagt, weil sie die meisten, die kochen und Hausarbeit machen. Also dieser Rauch ist gefährlich für die Gesundheit. Ich spreche von unseren Projekten. Es gibt natürlich andere Projekte, aber ich spreche von unseren Projekten. Wenn der Rauch ist ein Risiko für die Frauen, wenn wir schaffen, diese Rauchentwicklung oder dass die Frauen viel Rauch atmen, die Familie viel Rauch atmen beim Kochen, dann sehen wir, dass es das Projekt gut ankommt sozusagen. Mhm.
Ja. Ich habe jetzt nur überlegt, wenn die Menschen diesen neuen nachhaltigen Kocher bekommen, dann werden sie ja nicht selbstwirksam. Also sie kochen anders, aber wie kann man sie auch einbinden in Projekte, die Kameruns Zukunft nochmal nachhaltig gestalten, dass sie selbstwirksamer werden?
Gut, das ist ein Punkt, was uns noch ein bisschen fehlt. Wir arbeiten zwar mit Frauengruppen, ja. Wir arbeiten mit freien Gruppen von verschiedenen Kirchen und verschiedenen Gruppen. Ich glaube, da soll Bewegung, also die Frauen selbst sollen Bewegung, also vielleicht Seminare oder Workshop, sollten sie viel mehr etwas für Klima tun. Mhm. Aber wie gesagt, hier denkt man erstmal am, ja, was esse ich heute, wie gehen die Kinder zur Schule. Also man kann das in Frauengruppen schaffen, dass man da Bewegung für mehr Sensibilisierung und das Thema Klimaschutz schafft. Ja? Ja. Also das kann man so versuchen, ja.
Ansonsten, ja, ja. Also Bildung spielt da natürlich eine ganz wichtige Rolle für diese Entwicklung. Und jetzt haben Sie, Herr Schaffer, haben in Deutschland studiert, in Eberswalde. Wieso sind Sie nach Deutschland gekommen, um hier zu studieren? Was war Ihre Motivation?
Ich glaube, es war einfacher, nach Deutschland auszuwandern zum Studium. Also wenn man genügend Deutschkenntnisse vorweisen konnte, dann hat man viel mehr Chance, ein Visum zu bekommen, ja. Und das habe ich gemacht. Nach meinem Abitur habe ich Deutsch am Goethe-Institut Yaoundé, die Hauptstadt von Kamerun, gelernt. Und ja, und dann war auch, es war Auch die finanzielle Frage. Es war auch günstiger, nach Deutschland zu fliegen, um zu studieren. Also verglichen mit Frankreich oder Kanada oder USA. Also Deutschland bietet eine, ich hoffe heute noch, eine günstigere Option zum Studieren. Das war der, ja.
Ja. Und was haben Sie studiert?
Also ich habe Geografie auf Diplom an der Humboldt-Universität zu Berlin studiert. Danach habe ich ein Aufbaustudium im Bereich nachhaltiger Tourismus an der Fachhochschule Eberswalde, ja, also studiert.
Und war das Ziel von Anfang an, dass Sie zurückgehen nach Kamerun, um dort dann mit Ihrem Wissen zu helfen?
Ehrlich gesagt, nein. Also als ich Kamerun lief, verlassen hatte, dachte ich, okay, ich komme nicht mehr hier zurück, also ich komme nicht mehr nach Kamerun zurück, weil es war wie, okay, man verlässt ein armeres Land zu einem reichen Land, zu Deutschland, zu Europa. Also war schon die Euphorie da und ich dachte, nein, ich komme nicht zurück. Aber nach dem Studium oder während dem Studi der Studium habe ich festgestellt, es wäre besser, dass ich nach Kamerun zurückkehre. Also das habe ich auch getan.
Und wieso? Was waren die Gründe damals? Was hat sie bewegt, zurückzugehen?
Also einmal, da muss ich ganz klar sagen, einmal war es gab eine kleine finanzielle Hilfe von dem Evangelischen Entwicklungsdienst. Also Leute, die in Deutschland studiert haben und die aus Entwicklungsländern stammen, wenn sie fertig sind, also damals hatten, ich glaube heute noch, haben sie die Möglichkeit, sich zu bewerben. Es gibt ein Reintegrationsprogramm. Und hatte ich mich beworben und ich wurde angenommen und dann habe ich gesagt, okay, ich kann mit dieser Hilfe in Kamerun, nach Kamerun zurückkehren. Also es ist besser, wenn ich Fuß fasse in mein Heimatland. Also das war einmal diese Hilfe und irgendwie auch Heimweh, ja, muss ich auch dazu sagen. Ja, genau, ich wollte einfach auch zurück nach Hause, ja.
Ja.
Also, das waren die beiden Faktoren.
Jetzt haben Sie auch vor allen Dingen aber nachhaltige Entwicklung, also Nachhaltigkeit studiert. Und vorher meinten Sie, das ist eigentlich gar nicht so ein Thema in Kamerun. Wieso war das für Sie denn schon ein Thema? Warum haben Sie persönlich sich dafür interessiert?
Ja, Nachhaltigkeit, es ist kein, ich würde nicht sagen, es ist kein Thema in Kamerun. Es gibt viele Organisationen, also Entwicklungszusammenarbeitorganisationen, also die GIZ oder KfW, die alle WWF, die im Bereich Nachhaltigkeit arbeiten. Also ich sage nur die Bewegung in der Gesellschaft, also bei den einfachen Menschen, in den einfachen Familien, ja, also diese Bewegung ist nicht da, Nachhaltigkeit. Aber bei mir ist es so, als ich Tourismus, also nachhaltiger Tourismus im Eberswalde studierte, hatte ich den Geschäftsführer von Atmosphäre kennengelernt und Kontakte verknüpft. Und ich habe, würde sagen, der Ansatz von Atmosphäre hat mich einfach inspiriert. Und ich dachte, ich kann auch in Kamerun also einen Beitrag zur Entwicklung von Tourismus leisten und gleichzeitig Klimaschutz in unserer Community vorantreiben. Also das war der Startpunkt, dieser Kontakt mit Atmosphäre.
Das heißt, Ihnen war klar, Sie können helfen vor Ort in Kamerun, indem Sie da Projekte an den Start bringen, die finanziert werden.
Genau.
Sie haben ein Buch geschrieben, in dem Sie Ihre Erkenntnisse zum Thema Migration wiedergeben. Und ein Aspekt scheint mir wichtig im Zusammenhang mit der Entwicklungsarbeit, nämlich, dass Sie also die gut ausgebildeten Menschen auch wieder zurückgehen in Ihr Land. Also sind Sie sozusagen ein Role Model? Sollen Ihnen mehrere Leute folgen in dem, wie Sie das gemacht haben?
Ja, das ist Rollmodell, ja. Nur als Beispiel, wir haben jetzt bei ProClimate ein junger Mann, der auch in Deutschland studiert hat und hat auch von diesem Reintegrationsprojekt, also Reintegrationsprogramm profitiert hat. Er arbeitet jetzt bei uns. Also ja, es ist wichtig, wenn man am Ende des Studiums sieht, also man muss aber abwägen, ja, geht man zurück, Bleibt man in Deutschland oder wandert man irgendwo, also nach Kanada oder USA oder woanders? Also man muss abwägen, ob man zurückkommt oder nicht, welche Vorteile und so. Aber ich sage, es ist besser, zurückzukommen und um das Land, also was man da studiert hat in Europa, diese Erfahrung gesammelt hat, dass man hier in Heimat, also die Erfahrung, also etwas startet und ja, zur Entwicklung des Landes beiträgt. Also das würde ich so sagen, aber jeder soll für sich wissen. Also, aber ich würde ermutigen, Leute zurückzukommen und das Land zu entwickeln. Das ist
Ja, damit das ganze Wissen ja nicht abwandert. Also wenn viele Menschen woanders sind, die gut ausgebildet sind, dann fehlt das natürlich auch bei ihnen in ihrem Land.
in der Tat, also Sie wissen,
Ja.
man spricht von Brain Drain, also dass qualifizierte Fachkräfte nicht zurückkehren. Und wir wollen eher Brain
Ja.
Gain haben hier bei
Okay.
uns.
Vielleicht können wir noch einmal am Ende zusammenfassen, Herr Czafak. Was ist zu tun, damit unsere Welt gerechter und lebenswerter wird, vor allen Dingen für die Länder im globalen Süden, also wie Kamerun? Also was müssen wir jetzt alle tun?
Ja, das ist ja sehr philosophisch, ja, wie
Ja.
Sie sagen. ja, ich würde sagen, wir sind alle im gleichen Boot, also für den globalen Süden und für den globalen Norden, wir sind alle im gleichen Boot. Ja, das ist wichtig. Und das hat Covid-19-Pandemie, das uns da dies nochmal deutlich gezeigt.
Ja.
Ja. Und es gilt auch für die globalen Klimaerwärmung. Wenn wir nichts tun, leiden wir alle darunter. Also ich würde sagen, um in das Thema Klima zu bleiben, also CO2-Emissionen kompensieren, wie wir machen, ist gut. Deshalb sollte solche Projekte wie unsere verstärkt und vermehrt werden. Aber vermeiden ist besser, ja? Wir sollen gezielt unseren Lebensstil so ändern, dass wir möglichst sehr wenig die Ozonschicht belasten. Und ich denke hier, die UN-Nachhaltigen-Entwicklungsziele erfassen das sehr gut, was wir tun können, um ein würdiges Leben auf dieser Erde zu leben, ohne unser eigenes Lebensraum zu zerstören. Ich sage für die Zukunft, ich schlage vor, einfach ernsthaft und engagiert an diesen Entwicklungszielen weltweit arbeiten. Ja, die 17 UN-Nachhaltigen Entwicklungsziele meine ich.
Ja, das sind die Ziele, genau, die uns auch wichtig sind, an denen wir uns festhalten. Und ich bedanke mich bei Ihnen, weil Sie natürlich einen großen Teil dazu beitragen, dass wir die SDGs einhalten und langfristig vielleicht auch dann mal Effekte haben und eine bessere Welt. Vielen Dank für das Gespräch, Jean-Claude Czafak.
Vielen Dank, Frau Backhaus. Es war, ja, vielen Dank.
Vielen Dank. Mit seiner NGO Pro Climate International hilft Jean-Claude Czafak, die Treibhausgasemissionen in seinem Land in Kamerun zu senken und dazu noch Menschen zu schützen, die zum Beispiel beim Kochen in giftigen Gasen ausgesetzt sind. Klimaschutz und Entwicklungsarbeit müssen zusammengedacht werden und diese Notwendigkeit sieht er auch tagtäglich in seinem eigenen Land. Wenn Sie Jean-Claude Czafak unterstützen wollen, finden Sie sein Projekt auf der Homepage pci-cameroon.org. Das war wieder eine Folge von Grad Global, dem Podcast für Entwicklung und Klima, ein Podcast im Auftrag der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, die eine Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist. Mein Name ist Anja Backhaus und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder Ideen habt für weitere Gäste, freue ich mich über eine Nachricht. Tschüss und bis bald.